SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. 10 Millionen Franken Schaden, allein im Kanton Zürich. Das gestrige Unwetter wird teurer als der Sturm Burglind. Wie bezahlen Sie beim Einkaufen? In bar oder mit Karte oder mit App? Wenn Sie Nötchen zücken, sind Sie mit der Mehrheit. Schluss mit Kanalisationsgestank an der Meeresküste. Die EU büßt Italien und verlangt Kläranlagen. Der Meeresbiologe unterstützt diesen politischen Druck, denn Kläranlagen würden verhindern, dass sogenannte Todeszonen im Meer entstehen.
Wenn wir über Ökologie sprechen und wir sagen, das Leben ist nicht mehr vorhanden, dann ist ja der größte GAU eingetreten.
Und leben Sie in einer Patchwork-Familie? Dann sind Sie heute keine Ausnahme mehr. Patchwork-Familien in der Schweiz werden zur Regel. Wie zerbrechlich die Lebensform sein kann, zeigt ein neuer Dokumentarfilm. Über diesen sprechen wir zum Filmstart mit dem Filmemacher und einer Expertin im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Gestern Abend wurde in gewissen Kantonen Winter, zumindest fürs Auge. Schneeweiße Straßen in den Kantonen Zürich und Aargau und in der Ostschweiz. Heftige Gewitter brachten Regen und riesige Hagelkörner. Zahlreiche Häuser und Straßen wurden überschwemmt. Allein im Kanton Zürich musste die Feuerwehr 700 Mal ausrücken. Die Aufräumarbeiten dürften den ganzen Tag andauern. Schon jetzt zeigt sich, die Schäden sind enorm. Rahel Walser.
Bäche traten über die Ufer und Bäume stürzten um. An einzelnen Orten wurden ganze Straßenzüge überflutet. Nur schon die Zürcher Gebäudeversicherung rechnet mit 2000 Schadensfällen und einer Schadenssumme von 10 Millionen Franken und mehr. Das ist eine höhere Summe als beim letzten Sturmtief Burglind, das erst im Januar über die Schweiz gezogen war. Martin Kohl von der Zürcher Gebäudeversicherung.
Wenn ich jetzt auch dort vergleiche, gerade direkt mit Burglind, da dürften wir jetzt vom Schadenausmaß her doch um einiges höher liegen, als das bei Burglind der Fall war.
Wasser sei in hunderte Wohnungen, Keller und Tiefgaragen eingedrungen. Auch im Kanton Aargau hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Straßenzüge waren übersät mit Hagelkörnern, die teilweise einen Durchmesser von bis zu 4 Zentimeter hatten. Man habe sich in den Winter versetzt gefühlt, schildert der Feuerwehrkommandant Stefan Henzi.
Innerhalb von 5-10 Minuten hat die Straße gefüllt mit 10 bis 20 cm Hagel. Und das hat dann in die Straßen rausgeschwemmt und dementsprechend Schächte und Garagen zugemacht und gefüllt.
Die Hagelkörner hätten mit Landwirtschaftsmaschinen zur Seite geräumt werden müssen. Schäden wurden im Aargau bisher jedoch weniger gemeldet als in Zürich. Bei der Gebäudeversicherung seien 155 Meldungen eingegangen. Schweizweit wurden 37.000 Blitzeinschläge registriert. Ursache für die heftigen Unwetter war laut SRF Meteo kräftiger Ostwind in der Region Zürich, der auf böigen Westwind aus der Region Bern traf. Die Gewitter seien beim Zusammenprall dieser Winde entstanden.
Die gute alte Banknote und klingende Münzen. Allen Plastikkarten und Barzahl-Apps zum Trotz setzen Schweizerinnen und Schweizer vor allem auf Bargeld. Nicht nur beim Sparen, sondern auch beim täglichen Einkauf. Das zeigt die erste umfassende Umfrage der Schweizerischen Nationalbank. 2000 Personen wurden zu ihren Zahlgepflogenheiten befragt. Manuel Rentsch.
Die Bezahl-Apps sind in aller Munde. Apple Pay, Twint und andere. Doch in der Realität, bei den Menschen, ist das Smartphone als Zahlungsmittel noch nicht wirklich angekommen, wie die Umfrage zeigt. Fritz Zurbrück, Direktionsmitglied der Schweizerischen Nationalbank.
Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich ein bisschen überrascht, dass dort die Zahlen relativ tief ausfielen. Wenn wir die Transaktionen anschauen, machen sie unter 1% aus, was mit Bezahl-Apps bezahlt wird.
Weniger als 1% der Zahlungen mit dem Smartphone im Vergleich zu 70% beim Bargeld, ein riesiger Unterschied. Dass die Menschen nach wie vor am Bargeld festhalten, das hat mit der Gewohnheit und der einfachen Handhabung zu tun.
Die Umfrage hat gezeigt, dass Bargeld effizient ist und einfach in der Anwendung. Und wenn man fragt, wieso verwenden Sie Bargeld, ist das eine der ersten Antworten.
Bei den kleineren Beträgen kommt das Bargeld unangefochten an erster Stelle, wie die Analyse von über 22.000 Zahlungen gezeigt hat.
Für größere Zahlungen greifen die Menschen auch mal zur Bank und Postkarte. Die kommen auf einen Anteil von 22% aller Zahlungen. Die Kreditkarten machen 5% der Zahlungen aus. Laut Nationalbank liegt die Schweiz im Vergleich zum europäischen Umfeld im Mittelfeld bei der Verwendung von Bargeld. Die deutschsprachigen und südeuropäischen Länder setzen eher auf Bargeld, Frankreich und die skandinavischen Länder hingegen eher auf bargeldlose Zahlungsmittel. Die schwedische Zentralbank wird das Bargeld gleich ganz abschaffen.
Und bevor es hintergründiger wird hier im Rendezvous, kommt die Nachrichtenübersicht und die bringt uns Annik Wangler.
Die EU-Kommission will angeschlagenen Euro-Ländern mit einem Notfallfonds von 30 Milliarden Euro helfen. Bei kommenden Finanzkrisen sollen die Staaten Geld in Form von Darlehen bekommen, so der Plan der EU-Kommission. Die Kredite sollen zinsfrei sein. Die Hilfe würde den 19 Euro-Ländern offenstehen und außerdem auch Ländern, die planen, den Euro einzuführen. Unternehmen in der Schweiz können ab September keine Kurzarbeit mehr anmelden, wenn sie diese mit der Frankenstärke begründen. Das hat das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO entschieden. Denn der Schweizer Franken habe sich gegenüber dem Euro stabilisiert. Die Schweizer Armeeangehörigen erhalten neue Schutzwesten. Allerdings will der Ständerat dafür weniger Geld ausgeben als der Bundesrat. Der Ständerat hat das geplante Budget von 199 Millionen Franken halbiert. Mit dem Geld wollte der Bundesrat zwei unterschiedliche Modelle von Schutzwesten kaufen. Eine Mehrheit des Ständerats zweifelte daran, dass es beide Ausführungen braucht. Das Geld ist Teil der Rüstungsbotschaft 2018. Darin sind insgesamt knapp 2 Milliarden Franken für Rüstungsgüter, Armeematerial und Immobilien vorgesehen. Die Botschaft geht nun an den Nationalrat. Gefährliche Laserpointer dürften in der Schweiz schon bald verboten werden. In der Vernehmlassung, die heute zu Ende ging, waren die entsprechenden Bestimmungen weitgehend unbestritten, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Nun soll der Bundesrat die neuen Regeln im nächsten Jahr in Kraft setzen. Erlaubt sein werden dann nur noch vergleichsweise schwache Laserpointer, die zu der sogenannten Klasse 1 gehören. Mit dem neuen Gesetz sollen vor allem Piloten geschützt werden, die immer wieder mit gefährlichen Laserpointern geblendet werden. Medikamente in der Schweiz sind nach wie vor deutlich teurer als im Ausland. Das zeigt ein Preisvergleich der Verbände Interpharma und Santé Suisse. Demnach kosten Originalpräparate hierzulande 9% mehr als in vergleichbaren europäischen Ländern. Beim letzten Preisvergleich vor 2 Jahren waren es noch 14%. Geprüft wurden die rund 250 umsatzstärksten Medikamente. Bei den Generika ist der Preisunterschied größer. Sie kosten im Ausland halb so viel wie in der Schweiz. Die Schweizer Weinhandelskontrolle hat im letzten Jahr 19 Betriebe bei den zuständigen Kantonsbehörden verzeigt, weil sie Wein unzulässig verschnitten haben oder falsche Angaben auf den Etiketten gemacht haben. Das schreibt die Inspektionsstelle. Kontrolliert wurden insgesamt 1480 Weinhandelsbetriebe. Die Armee soll mindestens 55 Reitpferde erhalten. Und die Tiere sollen auch außerhalb des Armeedienstes an sportlichen und kulturellen Aktivitäten mitwirken dürfen. Der Ständerat hat eine entsprechende Motion stillschweigend angenommen. Diese wurde zuvor vom Nationalrat abgeändert. Der Nationalrat war der Meinung, 55 Pferde seien ausreichend, um die Aufträge der Armee zu erfüllen. Der Bundesrat wollte die Anzahl Pferde reduzieren. Die Schweizer Eishockey-Torhüterin Florence Schelling tritt zurück im Alter von 29 Jahren. Sie hat das Schweizer Frauen-Eishockey jahrelang mitgeprägt und gewann mit dem Nationalteam Olympia und WM Bronze. Das Wetter. Am Nachmittag ist es noch ziemlich sonnig, bei rund 26 Grad. Bald entstehen Schauer und teils kräftige Gewitter. Morgen gibt es Sonne, Wolken und einige Schauer. Im Süden ist es am Freitag oft sonnig.
Der Bund hat letztes Jahr fast 3 Milliarden Franken Überschuss ausgewiesen. Eigentlich hätte die Rechnung sogar um sagenhafte 5 Milliarden besser abgeschlossen als erwartet. Doch der Bundesrat hat den Überschuss nach unten korrigiert, was ihm die Kritik der eidgenössischen Finanzkontrolle eingetragen hat. Heute nun hat sich der Nationalrat auf die Seite des Bundesrates gestellt, allerdings nicht ohne kritische Zwischentöne. Philipp Burkhardt.
5 Milliarden Überschuss in der Bundesrechnung. Albert Vitali von der FDP kann da nur feststellen.
Unserem Land geht es gut.
Thomas Ecker von der CVP kommt sich vor wie am Jastisch.
Minus 0,3 angesagt, plus 4,8 gemacht, Differenz 5,1.
Dass aus dem budgetierten Defizit ein Überschuss von 4,8 Milliarden Franken geworden ist, das hat vor allem mit der Verrechnungssteuer zu tun. Viele Unternehmen haben sie noch nicht zurückgefordert. Sie fahren damit besser, weil der Bund die Guthaben nicht mit Negativzinsen belastet, wie das die Banken täten. Dass der Bund viel besser abschließt als erwartet, das ist im Nationalrat mit Applaus bedacht worden. Doch rückblickend kritisiert die SP die Sparbeschlüsse des Parlaments, die, wie sich jetzt herausstelle, gar nicht nötig gewesen wären. Vor allem nicht beim Personal, findet Barbara Gysi.
Die Mitarbeiter des Bundes fühlen sich zu Recht verschaukelt.
Auch die eidgenössische Finanzkontrolle übt Kritik aus einem anderen Grund. Weil die Unternehmen die Verrechnungssteuer später zurückfordern werden, will der Bundesrat Rückstellungen von 2 Milliarden Franken bilden. Dafür aber gäbe es keine Rechtsgrundlage, rügt die Finanzkontrolle. Finanzminister Ueli Maurer sieht das anders.
Wir sind der Meinung, dass das rechtlich korrekt ist und diese Rückstellung zulässig ist.
Die Mehrheit des Nationalrates stützt den Bundesrat. Heinz Siegenthaler von der BDP.
Dieses Geld wird zurückgeführt. Das gehört uns eigentlich gar nicht. Und daher sollten wir auch nicht damit rechnen.
Und Alois Gmür von der CVP gibt zu bedenken.
Würden die Rückstellungen in dieser Rechnung jetzt nicht gemacht, würde das Geld im Schuldenabbau verschwinden.
Schelte vom Parlament einstecken muss der Finanzminister dafür in einem anderen Punkt. Die Finanzkontrolle hat in der Bundesrechnung Fehlbuchungen entdeckt. So sind Autobahnen und Immobilien der Armee zu hoch bewertet worden. Insgesamt dürfte es um eine Summe von 500 Millionen Franken gehen. Der grünliberale Thomas Weibel ärgert sich.
Da sind wir erstaunt, dass die Fehler über Jahre, teilweise über Jahre, nicht bemerkt werden konnten.
So etwas dürfe nicht passieren, kritisiert auch Franz Grütter von der SVP.
Bei börsenkotierten Unternehmen hätte ein solches Restatement zu einem Kurssturz geführt.
Finanzminister Ueli Maurer zeigt sich einsichtig, gibt den Ball gleichzeitig aber an die Finanzkontrolle weiter.
Sie müsste sich selbst auch etwas Asche aufs Haupt streuen, weil sie hat das 10 Jahre ebenfalls nicht gemerkt.
Die Fehler sollen nun korrigiert und die Anpassungen dann erneut dem Parlament unterbreitet werden.
Rendezvous, das und mehr erwartet Sie noch. Wo Nächstenliebe gelebt wird, wird im Moment gekämpft. Die reformierte Kirche der Schweiz ringt um ihre Führung und um ihre Ausrichtung. Wasser predigen und Wein trinken. Danach sieht es in der Gemeinde Fitznau aus, wenn es um Raumplanung geht. Der kritische Blick vor Ort, während der Nationalrat über die Zersiedelungsinitiative diskutiert. Und die Lehrer in den USA streiken.
We need to live too, as teachers.
Sie wollen mehr Lohn, aber viel mehr noch wollen sie eine bessere Bildung für ihre Schüler. Die Reportage aus West Virginia. Das gab es in der reformierten Kirche so noch nicht. Der oberste Schweizer Reformierte steht unter massivem Beschuss. Dem Präsidenten des Evangelischen Kirchenbundes, Gottfried Locher, werden Machtgelüste vorgeworfen, sexistisches Gehabe und umstrittene Äußerungen über Prostituierte. Nun kommt es zu einem öffentlichen Machtkampf im Kirchenbund, denn Präsident Locher wird nicht wie erwartet in 2 Wochen einfach im Amt bestätigt. Er bekommt überraschend eine Gegenkandidatin, Rita Famos von der Landeskirche Zürich. Frage an Religionsredaktor Raphael Rauch. Wer ist denn Rita Famos?
Rita Famos ist keine Unbekannte in der reformierten Welt. Sie arbeitet für die Zürcher Landeskirche. Sie ist 52 Jahre alt und leitet dort eine Abteilung von 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie hat also Leitungs- und Führungserfahrung und auch kirchenpolitisch bringt sie etwas mit. Sie war auch 4 Jahre im Rat des Kirchenbundes, kennt also die Leute, die sie bald wählen sollen.
Die Frau hat unbestritten viel Erfahrung, aber hat sie auch Chancen gegen den amtierenden Präsidenten?
Ich denke, man sollte sie nicht unterschätzen. Sie wird auch offiziell portiert. Sie hat eine Stimme von Basel Land, die sie offiziell vorschlagen wird. Und auch Michel Müller, einer der mächtigsten Präsidenten der Landeskirchen, nämlich der Zürcher Reformierten, steht klar hinter ihr. Sie ist also auf jeden Fall eine ernstzunehmende Kandidatin, weil sie viel Erfahrung mitbringt, weil sie gut vernetzt ist, aber auch, ich denke, von ihrer Persönlichkeit her. Sie ist eine Frau des Ausgleichs, sie ist eine moderne Frau, hat zwei erwachsene Kinder und immer gearbeitet, zeigt also Kinder, Kirche und Karriere, das schließt sich nicht aus. Sie ist aber auch keine erklärte Feministin, vor denen manche Männer Angst bekommen müssen, sondern eher eine Frau der Mitte. Ihr Mann ist in der Zürcher FDP aktiv. Und damit hat sie auch ein bürgerliches Profil. Sie inszeniert sich nun als klare Teamplayerin, aber Gottfried Locher sitzt noch fest im Sattel. Er hat einen großen Fanclub, er ist bestens vernetzt und er kann sich auch gut verkaufen.
Der Wahlkampf ist also eröffnet. Da steht also Bewährtes einem neuen Wind, einem neuen Führungsverständnis gegenüber. Was erwarten Sie denn jetzt bis am 17. Juni, wenn die Wahl stattfindet?
Das habe ich versucht, Gottfried Locher zu fragen, aber der ist in den Ferien und wollte sich nicht äußern. Rita Famos hat gesagt, sie werde jetzt viele Gespräche führen und für ihre Person werben. Die Wahl ist am 17. Juni. Doch es gibt auch Stimmen, die fordern, die Wahl solle verschoben werden, denn die Abgeordneten haben noch ein großes Dossier bei dieser Sitzung zu schultern, nämlich die Frage der neuen Kirchenverfassung.
Besten Dank für die Einordnung und Einschätzung, Raphael Rauch von der Religionsredaktion. Im Rücken der Vesuv und weit draußen im Meer die Inseln Procida, Ischia und Capri. Der Golf von Neapel ist spektakulär. Doch im Meer treibt viel Unrat. Man sieht ihn von den Fähren aus. Drehverschlüsse von PET-Flaschen, Ohrenstäbchen, Plastiksäcke. Dazu auch brauner Schaum von Fäkalien. Ja, das liegt auch an der mangelhaften, mitunter gänzlich fehlenden Behandlung der Abwässer, die auch solche Abfälle ins Meer schwemmen. Für diese Unterlassungen wurde Italien heute vom Gerichtshof der Europäischen Union verurteilt, zu einer saftigen Buße. Franco Battel berichtet.
60 Millionen Euro Buße muss Italien bezahlen pro Jahr. Auf jeden Fall so lange, bis nicht alle italienischen Gemeinden ihre Abwässer reinigen. Eine Buße, die wahrscheinlich direkt an die italienischen Konsumenten weitergegeben wird über höhere Tarife für den Wasserkonsum. Das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union spricht Klartext. Noch immer leiten 74 italienische Gemeinden ihre Abwässer gänzlich ungereinigt oder zu wenig gereinigt in Flüsse oder ins Meer. Zum Beispiel Palermo, Catania, Reggio Calabria oder Triest. Wenn man auf die Landkarte schaut, dann sieht man das altbekannte italienische Nord-Süd-Gefälle. Währenddem viele Gemeinden im Norden Italiens in den letzten Jahren große Fortschritte machten und den Vorschriften der EU nachkommen, sind es vor allem Gemeinden in Mittel- und Süditalien, die ihr Schmutzwasser nicht oder zu wenig reinigen. Die Ursache ist oft das fehlende Geld. Die Kassen vieler italienischer Gemeinden sind leer. Selbst Investitionen in Schulhäuser oder Spitäler werden hinausgeschoben. Und das Reinigen der Abwässer hat oft letzte Priorität. Doch selbst wenn das Geld da wäre, geht im Süden meist alles ein bisschen länger. Wegen der Gefahr, dass sich die Mafia ein Stück des Kuchens abschneidet, überprüft die Verwaltung die Vergabe öffentlicher Gelder penibel. Um zu verhindern, dass Firmen, die mit der Mafia zusammenarbeiten, zu hohe Rechnungen stellen oder kassieren, ohne Versprochenes geliefert zu haben. Das Resultat sind verschmutzte Flüsse und Strände. Natürlich längst nicht überall. Italien hat auch sehr saubere Strände. Aber in der Nähe von großen Gemeinden lässt die Wasserqualität oft zu wünschen übrig. Dabei mangelt es in Italien nicht nur an Investitionen in die Abwasserreinigung. Auch die Zuleitung des frischen, sauberen Wassers ist ein Problem. In Mittel- und Süditalien gehen über 40% des aufbereiteten Trinkwassers wegen Leckerleitungen verloren, versickert. Auch hier sind der Geldmangel und die aufwendige Bürokratie die Ursachen. Der Verlust von so viel Trinkwasser ist teuer. Dafür zahlen erneut die Konsumenten. Der Wasserpreis ist in Italien schon jetzt hoch und mit der EU-Buße dürfte er nun noch höher werden.
Franco Battel. Mit Fäkalien und sonstigem Abwasser sind einzelne Bäche, Flüsse und das Meer nicht nur in Italien verunreinigt. Verunreinigt, ein Problem haben fast das ganze Mittelmeer und die Ostsee. Wir möchten besser verstehen, was unser Abfall im Meerwasser bewirkt, außer dass es beim Baden stinkt, und fragen darum den Meeresbiologen und Verleger des Hamburger Magazins Mare, Nikolaus Gelbke. Wie wichtig wären Kläranlagen in den Ländern, die am Mittelmeer zum Beispiel liegen?
Gerade fürs Mittelmeer, was ein abgeschirmtes Meer ist und nicht im großen Atlantik im Austausch steht, ist es besonders wichtig, dass Kläranlagen installiert werden, weil über die Abwässer die Meere gedüngt werden, über die Düngung entstehen Algenblüten und wenn die absterben, dann entsteht ein Sauerstoffmangel und diese Sauerstoffzehrung führt dann teilweise zu richtig sauerstofffreien Zonen, das heißt richtigen Todeszonen, wo nichts mehr lebt.
Wie gefährlich sind denn solche sauerstoffarmen Zonen, solche Todeszonen im Meer?
Es gibt sie immer wieder, sie treten immer wieder auf, meistens in größeren Tiefen. Darum fallen sie zuerst mal nicht so auf, man sieht sie nicht. Aber sie sind natürlich insofern enorm gefährlich, weil dort nichts mehr lebt. Das Leben ist vorbei. Und wenn wir über Ökologie sprechen und wir sagen, das Leben ist nicht mehr vorhanden, dann ist ja der größte GAU eingetreten.
Wir haben vorhin im Bericht unseres Italien-Korrespondenten gehört, ein Problem dort sei die Mafia, die den Bau von Kläranlagen erschwert. Was ist aber der gängigste Grund?
Der gängigste Grund ist sicherlich der Mangel an Geld. Kläranlagen kosten Geld und in den armen Ländern am Mittelmeer und auch im Süden Italiens ist genau das der Hauptgrund. Es fehlt das Geld der Kommunen für Kläranlagen.
Nicht nur das Mittelmeer hat ein Problem mit solchen sauerstoffarmen Zonen, solchen Todeszonen, sondern auch die Ostsee. Wo liegt denn dort das Problem?
In der Ostsee lag das Problem an den armen Ländern im Osten. Ab den 90er Jahren hat sich das natürlich jetzt geändert. Es liegt hauptsächlich daran, dass der starke Süßwassereintrag durch die Flüsse in der Ostsee verhindert, das nährstoffreiche, salzhaltige Wasser aus der Nordsee austauscht mit der Ostsee und dadurch die Sauerstoffarmut auch aufgrund dieses Süßwasser-Salzwasser-Problematik in der Ostsee eben auch manifestiert und dadurch riesige Todeszonen entstehen.
Also wenn ich Sie jetzt so höre, Sie klingen jetzt ziemlich gelassen, was das Problem angeht. Kann man also sagen, die Kläranlagen sind nicht so ein großes Problem wie zum Beispiel der ganze Plastikmüll in den Meeren?
Das sehe ich genau anders. Plastikmüll ist eine Sache, die gehört nicht ins Meer, aber sie ist durch die Medien und auch durch die opportunistische Politik inzwischen wahnsinnig gehypt. Der Plastikmüll gilt heute in den Medien als schlimmste Gefährdung der Meere und ist in meinen Augen ungefähr die viertschlimmste Gefährdung. Viel schlimmer ist eben diese Eutrophierung, die sauerstoffarmen Zonen und die Folgen des Klimawandels, nämlich Versauerung und Erwärmung, auch die Überfischung. Für mich kommt Plastikmüll ungefähr an vierter Stelle und nicht an erster Stelle.
Sagt der Meeresbiologe Nikolaus Gelbke im Rendezvous. In Zukunft soll bei uns in der Schweiz weniger Land verbaut werden. So zumindest will es die Zersiedelungsinitiative. Ab heute beschäftigt sich der Nationalrat damit. Die Initianten, die jungen Grünen, möchten das Gleiche, wie es das Stimmvolk vor 5 Jahren wollte, als es dem Raumplanungsgesetz zugestimmt hat. Aber weniger verbauen zu wollen, ist das eine. Es dann auch wirklich zu tun, das andere. Wie schwierig die Umsetzung ist, zeigt sich am Beispiel der Gemeinde Witznau im Kanton Luzern. Zentralschweiz-Korrespondenz Beat Vogt.
Gelegen am sonnigen Südhang der Rigi, gleich am Vierwaldstätter See. Witznau hat beste Wohnlagen zu bieten. Die Gemeinde setzte auf Wachstum vor Jahren und zonte fleißig ein. Allzu fleißig, wie Gemeindepräsident Noldi Küttel sagt.
Dass damals zu viel eingezont wird, darunter leiden wir jetzt halt im Moment.
Witznau leidet unter dem eigenen Widerspruch. Einerseits hat sich die Bevölkerung vor 5 Jahren klar geäußert und dem Raumplanungsgesetz mit einer Zweidrittelsmehrheit zugestimmt. Andererseits kämpft die Gemeinde nun mit den Folgen. Es braucht eine neue Ortsplanung und mindestens 10 Hektaren Bauzonen müssen weg. Ein erster Anlauf im letzten Dezember an der Urne scheiterte aber deutlich. Ein allgemeines Votum für weniger Bauland sei halt einfacher als konkrete Rückzonungen, sagt Noldi Küttel.
Da betrifft es natürlich die Leute 1:1 und das macht das Ganze schon schwierig.
Diesen Montag hat die Gemeindeversammlung beschlossen, einen zweiten Anlauf für die Ortsplanung zu nehmen. Die Gemeinde steht unter Druck, denn der Kanton hatte eingegriffen und übergangsmäßig eine Zone bestimmt, in der nicht weiter geplant und gebaut werden darf. Man habe die Auswirkungen des Raumplanungsgesetzes unterschätzt, sagt ein Bürger nach der Versammlung am Montag.
Jetzt haben wir eigentlich für uns hier ein Eigengoal geschossen, weil das Dorf wird gerne Leute hier mehr Gelegenheit geben für einen schönen Wohnort mit einer guten Sicht auf See und Berge und mit der Ruhe, die wir hier immer noch haben, wo wir eigentlich einen qualitativen, guten Wohnraum haben, können wir jetzt nicht mehr nutzen.
Sie verstehe, dass Leute hier wohnen und bauen wollten, entgegnet eine andere Fitznauerin. Aber
da ist noch mein anderes Herz, so als Bäuerin. Das sehe ich natürlich, wenn man immer mehr Land verliert an solche Bauvorhaben, wo auch schade ist.
Es gebe schon Alternativen, meint ein anderer Bürger, nämlich dichter und höher bauen.
Natürlich, das ist nicht jedermann Sache, dass halt vielleicht höher gebaut wird oder dass seine Aussicht eventuell beschnitten wird. Aber ich glaube, dass wir können nicht rundherum halten, auch gerade unseren beschränkten Wohnraum hier in Fitzen, natürlich solche Modelle anzuwenden. Oder?
Man spürt sofort, auch der zweite Anlauf zu einer neuen Ortsplanung wird nicht einfach. Gemeindepräsident Noldi Küttel wird zwar nicht mehr direkt mitarbeiten, er tritt bald zurück. Aber gerade in der Erneuerung sieht er eine Chance.
Ich hoffe, mit einer neuen Zusammensetzung der Kommission könnte das neu besser verändert werden. Und ich bin dann auch nicht mehr Präsident und es kann ein neuer Präsident. Ich glaube, eben, es ist fast wie ein Fußballtrainer, der neu beginnt. Der hat das wahrscheinlich wieder einfacher und die Leute können eher wieder etwas akzeptieren.
Kompromisse wird es aber auf jeden Fall brauchen, denn die Gemeinde am Vierwaldstättersee will weiterkommen und sich entwickeln, aber gleichzeitig ihre schöne Lage und Umgebung bewahren. Diesen Widerspruch wird Fitznau so schnell nicht auflösen können.
Wer in den USA Geld hat, schickt seine Kinder auf eine Privatschule. Öffentliche Schulen haben nicht den besten Ruf. Jetzt wollen mächtige Republikaner das öffentliche Bildungswesen weiter schwächen. Dagegen wehren sich die Lehrer in vier republikanisch dominierten Bundesstaaten, und zwar mit Erfolg. Angefangen hatte alles in West Virginia, einem der ärmsten Bundesstaaten der USA. Nach fast zwei Wochen Streik im Frühling hatten die Lehrerinnen und Lehrer auf der ganzen Linie gesiegt. Mehr Lohn und ein Grundsatzentscheid des Staates für öffentliche Schulen. Aber das soll erst der Anfang sein. Die Lehrer von West Virginia wollen die politische Wende. Was heißt das? Max Ackermann.
Nur noch wenige Schultage, dann beginnen in den USA die langen Sommerferien. Die Kinder an der Baileyville Primarschule im Süden von West Virginia bereiten schon mal den Field Day vor, den letzten Schultag, an dem mehr gespielt wird als ernsthaft gelernt.
It's whenever you go in the gym and play games and do stuff.
Spaß und Sport stehen im Zentrum.
We had volleyball and we do stations and all that. And we did racing, that's my favorite.
Ganz locker lässt Lehrerin Liza Collins aber noch nicht. Nach dem Mittagessen führt sie ihre 12 Zweitklässler zurück ins Schulzimmer.
You ever heard of Froggy?
In ein liebevoll dekoriertes, gut ausgestattetes Zimmer mit Hellraumprojektor, Fingerfarben, neuen Schulbüchern. An den Lehr- und Lernbedingungen gäbe es an West Virginia Schulen wenig zu kritisieren, sagt Liza Collins. An den Lehrerlöhnen dafür umso mehr. Auch Lehrerinnen und Lehrer müssten doch von ihrer Arbeit leben können.
We need to live too, as teachers.
Eine Lehrperson in West Virginia beginnt mit weniger als $3,000 pro Monat. Der Durchschnittslohn ist knapp 4,000. Damit steht West Virginia an 48. Stelle der 50 amerikanischen Bundesstaaten. Nur Mississippi und Oklahoma zahlen noch weniger. Lastwagenchauffeure oder Kohlekumpels verdienen in West Virginia deutlich mehr als Lehrer. Kein Wunder, wandern gut qualifizierte Leute ab.
They leave because the salary is so much better in the neighboring states.
Über 700 Lehrerstellen konnten dieses Jahr in West Virginia nicht mit qualifiziertem Personal besetzt werden. Die, die in West Virginia bleiben, haben die Nase gestrichen voll. Ende Februar legten fast alle der gut 20.000 Lehrerinnen und Lehrer West Virginias die Arbeit nieder und protestierten vor dem Regierungsgebäude in der Hauptstadt Charleston. Fast zwei Wochen dauerte der Protest und endete mit einem Erfolg für die Streikenden. 5% mehr Lohn und bessere Sozialleistungen gab es, sowie ein klares Bekenntnis der Regierung für öffentliche und gegen private Schulen. Der Streik war ein Wendepunkt im konservativen West Virginia, ist Day Lee, Präsident der Lehrergewerkschaft WVEA, überzeugt. Die Lehrerinnen und Lehrer wüssten nun wieder, wie viel politische Macht sie haben.
It was a defining moment in
having teachers' voices heard and having them understand the political power that they have.
Und das Beispiel West Virginia macht die Schule. Auch die Lehrerinnen und Lehrer in Kentucky, Oklahoma, Arizona und North Carolina riefen Streiks aus. Alles rote, das heisst in den USA konservative, republikanisch regierte Staaten, stellt Gewerkschaftsführer Dale Lee fest.
They're all very red states and states where the legislature has continually dropped funding in education.
In all diesen Staaten wurden Steuersenkungen durchgezogen und als Folge davon dem Erziehungswesen das Budget zum Teil massiv gekürzt. Viele mächtige Republikaner möchten das öffentliche Bildungswesen schwächen und Privatschulen stärken. Dabei sollten doch alle Kinder die gleichen Chancen haben, unabhängig vom Einkommen und dem Wohnort ihrer Eltern. Bildung sei der Schlüssel zur Chancengleichheit. Es ist ein Argument, das im traditionellen Arbeiterstaat West Virginia gut ankommt. Dort wählt eine große Mehrheit zwar inzwischen republikanisch, aber alles lassen die West Virginian den Mächtigen dann doch nicht durch.
The pay is a start, so that we do move out of 48.
Die Lohnerhöhung sei ein guter Anfang, betont Lehrerin Liza Collins. Aber der Kampf für ein besseres Erziehungswesen gehe weiter. Bildungsfreundliche Politiker brauche das Land. Das ist das Ziel für die Parlamentswahlen im November. Doch zuerst kommen jetzt erstmal 10 Wochen Sommerferien.
Max Ackermann, 13 Uhr, im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über die Patchwork-Familie. Ein neuer Film thematisiert diese Lebensform, die überall im Vormarsch ist und zeigt schonungslos auf, wie fragil das Modell ist. Im Tagesgespräch diskutieren gleich der Filmemacher und eine Patchwork-Expertin nach den Schlagzeilen mit Annik Wangler.
Gewitter mit Hagel und Regen haben gestern Abend in der Region Zürich Schäden von 10 Millionen Franken verursacht, schätzt die kantonale Gebäudeversicherung. In der Region seien die Schäden damit höher als nach dem Sturm Burglind. Italien muss 25 Millionen Euro Buße zahlen, weil es zu wenig Kläranlagen hat. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Außerdem werden halbjährlich 30 Millionen Euro fällig, solange bis Italien die Auflagen erfüllt. Die EU-Kommission will angeschlagenen Euro-Ländern mit einem Notfallfonds von 30 Milliarden Euro helfen. Bei Finanzkrisen sollen die Staaten Geld in Form von Darlehen bekommen. Die Hilfe würde auch Ländern offenstehen, die planen, den Euro einzuführen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.